Ich denke, wir sind uns einig, liebe Zuschauer. Unsere Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Und wer Kinder oder Enkelkinder hat, der wird bemerkt haben, dass kaum ein Thema heute emotionaler diskutiert wird als die Gesundheit unserer Kinder. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Infektionskrankheiten. Es geht um Allergien, chronische Erkrankungen, psychische Belastungen, Entwicklungsstörungen, Übergewicht, Diabetes, Autismus. Und viele Eltern stellen sich dieselbe Frage. Warum nimmt das alles seit Jahren zu? Ist das der Preis unseres modernen Lebensstils? Liegt es an Ernährung, Umwelt oder Bewegungsmangel? Welchen Einfluss haben Medikamente? Und welche Rolle spielen Impfprogramme? Und warum fällt es heute oft so schwer, diese Fragen überhaupt offen zu diskutieren? Für uns der Grund, genau darüber zu sprechen. Nicht mit Polemik oder Schlagworten, vor allem nicht mit Ideologie, sondern mit Fakten, unterschiedlichen Perspektiven und der Einladung an Sie, sich selbst Ihre Meinung zu bilden. Bevor wir gleich mit der Präsidentin von Children's Health Defense, mit Mary Holland, sprechen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Entwicklung der Kindergesundheit. Unabhängig von den Ursachen gibt es jede Menge Zahlen, die nachdenklich machen. Immer mehr Kinder leiden unter chronischen Erkrankungen. Allergien und Neurodermitis gehören heute zum Alltag vieler Familien. Auch psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Übergewicht und Typ-2-Diabetes treten bereits in jungen Jahren auf. Und Autismus wird heute deutlich häufiger diagnostiziert als noch vor wenigen Jahrzehnten. Über die Ursachen dieser Entwicklungen wird kontrovers diskutiert. Dabei reicht das Spektrum von Ernährung, Umweltgiften und Bewegungsmangel bis hin zu genetischen Faktoren, Veränderungen in der Diagnostik, Impfungen oder anderen möglichen Einflüssen. Genau deshalb halten wir offene Diskussionen für so wichtig. Vor wenigen Tagen haben wir hier auf 1 ein Interview mit dem amerikanischen Wissenschaftler Brian Hooker veröffentlicht. Die Reaktionen darauf waren enorm. Noch bevor viele Menschen das Interview überhaupt gesehen hatten, entstanden hunderte Kommentare. Zustimmende ebenso wie ablehnende. Es zeigt vor allem eines, das Thema Gesundheit bewegt die Menschen. Umso wichtiger ist es, dass wir unterschiedliche Stimmen anhören und respektvoll miteinander diskutieren. Genau darin sehen wir unsere Aufgabe bei Auf 1. Ich habe mir 5 die Gesundheit betreffende wichtige Themengebiete herausgesucht und Ihnen ein paar Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen. Erstens, chronische Erkrankungen. Der Fokus der Kinder- und Jugendmedizin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verschoben. Während früher akute Infektionskrankheiten dominierten, beschäftigen heute chronische Erkrankungen wie Allergien, Asthma, Adipositas oder neuroentwicklungsbezogene Störungen einen großen Teil der Versorgung. Das Robert-Koch-Institut spricht selbst von neuen Herausforderungen der Kinder- und Jugendgesundheit. Zweitens, Allergien. Allergische Erkrankungen gehören heute zu den häufigsten Gesundheitsproblemen im Kindesalter. Nach der Kinder- und Jugendgesundheitsstudie, kurz den KICS-Daten, leidet mehr als jedes 6. Kind aktuell an mindestens einer der 3 häufigen Erkrankungen Asthma, Heuschnupfen oder Neurodermitis. Die Sensibilisierung gegenüber Allergenen betrifft sogar mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen. Drittens, psychische Belastungen. Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen sind seit Jahren ein zentrales Gesundheitsthema. Das RKI und andere Fachgesellschaften weisen insbesondere seit der Pandemie auf einen hohen Unterstützungsbedarf bei Ängsten, Depressionen und psychosozialen Belastungen hin. Auch wenn einzelne Indikatoren schwanken, gilt die psychische Gesundheit junger Menschen heute als eines der wichtigsten Handlungsfelder. Mir persönlich bereitet die psychische Gesundheit unserer Kinder besondere Sorgen. Noch nie zuvor gab es so viele junge Menschen, die unter Ängsten, Depressionen, Essstörungen oder anderen psychischen Belastungen leiden. Kinder- und Jugendpsychiatrien berichten seit Jahren von einer enormen Auslastung. Viele Familien warten Monate auf einen Therapie- oder Klinikplatz Je nach Region sind Wartezeiten von 4 bis 6 Monaten keine Seltenheit. Bei bestimmten Diagnosen wie Autismus können sie sogar deutlich länger sein. Die Folgen sind dramatisch. Viele Kinder erhalten die Hilfe, die sie dringend benötigen, erst dann, wenn sich ihre Erkrankung bereits erheblich verschlimmert hat. Auch die nackten Zahlen zeigen, wie groß das Problem inzwischen geworden ist. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft müssen minderjährige Patientinnen und Patienten inzwischen 6 Monate auf einen stationären Therapieplatz warten. Für Kinder in akuten psychischen Krisen ist das eine dramatisch lange Zeit. Auch die ambulante Versorgung stößt bereits an ihre Grenzen. Aktuelle Erhebungen zeigen durchschnittliche Wartezeiten von über 28 Wochen bis zum Beginn einer Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Und die Zahlen der Krankenhäuser zeigen, wie groß das Problem inzwischen geworden ist. Im Jahr 2024 wurden gut 33.900 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren wegen Depressionen stationär behandelt. Depressionen waren damit die häufigste Diagnose unter allen psychischen Erkrankungen dieser Altersgruppe im Krankenhaus. Insgesamt entfielen knapp 20% aller stationären Krankenhausbehandlungen von 10- bis 19-Jährigen auf psychische Erkrankungen. Das bedeutet, fast jeder 5. Krankenhausaufenthalt in dieser Altersgruppe hatte einen psychiatrischen Hintergrund. Nach Angaben der WHO leidet etwa jedes 7. Kind oder jeder 7. Jugendliche in Europa an einer psychischen Erkrankung. Und noch etwas sollte uns nachdenklich machen. Suizid gehört, glücklicherweise auf insgesamt niedrigem Niveau, zu den häufigsten Todesursachen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hinter jeder Zahl steht ein junger Mensch, eine Familie und ein Schicksal. Fachgesellschaften und das Robert-Koch-Institut sehen deshalb einen großen Bedarf an Prävention, an früher Unterstützung und einer besseren Versorgung psychisch belasteter Kinder und Jugendlicher. Aber wenn ein Kind ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten muss, dann ist das nicht nur ein medizinisches Problem, sondern ein gesellschaftliches Alarmsignal. Was man jedoch von einem Institut wie dem RKI erwarten kann, hat man insbesondere während der Corona-Zeit erfahren. Viertens, Übergewicht und Adipositas. Nach repräsentativen KICS- und RKI-Daten sind rund 20% der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, knapp 6% adipös. Diese Werte haben sich gegenüber früheren Erhebungen zwar weitgehend stabilisiert, liegen aber weiterhin auf einem hohen Niveau und stellen ein relevantes Gesundheitsproblem dar. Fünftens, Autismusdiagnosen. Die Zahl der dokumentierten Autismusdiagnosen ist in Deutschland und vielen anderen OECD-Staaten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Warum? Weil über die Ursachen diskutiert wird. Die OECD schreibt ausdrücklich, dass die Diagnosen stark zunehmen, gleichzeitig aber Diagnostik, Aufmerksamkeit und Erfassung ebenfalls verändert wurden. In Deutschland gibt es bislang keine bevölkerungsweite Prävalenzstudie, wohl aber einen deutlichen Anstieg dokumentierter Diagnosen in Routinedaten. Doch völlig egal, wie man einzelne Ursachen bewertet, über eines müssen wir nicht diskutieren. Immer mehr Kinder leben mit chronischen Erkrankungen. Allergien gehören inzwischen zum Alltag vieler Familien. Psychische Belastungen nehmen einen immer größeren Raum ein. Rund jedes 6. Kind ist übergewichtig oder adipös. Die Zahl der dokumentierten Autismusdiagnosen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr, ob sich die Kindergesundheit verändert, sondern warum. Und völlig unabhängig davon, wie Sie in den nächsten Minuten die Aussagen einer renommierten Juristin wie Mary Holland bewerten, eines sollte uns alle verbinden: der Wunsch, dass unsere Kinder möglichst gesund aufwachsen. Gerade deshalb brauchen wir den offenen wissenschaftlichen Austausch. Nicht das vorschnelle Etikettieren, nicht das Ausgrenzen anderer Meinungen, sondern die Bereitschaft zuzuhören, Fragen zu stellen und Argumente sorgfältig zu prüfen. Exakt dafür steht auf 1. Genau deshalb sind unabhängige Medien heute wichtiger denn je. Und angesichts der stets zunehmenden Einschränkungen in puncto Meinungsfreiheit wird einem Sender wie auf 1 eine noch größere Bedeutung zuteil werden. Doch eines können wir nicht oft genug wiederholen. Nur durch die Unterstützung von Ihnen, unseren Zuschauern, können wir weiterhin Gespräche führen, die an vielen anderen Orten kaum bzw. gar nicht mehr stattfinden. Daher freue ich mich, wenn Sie am Ende dieser Sendung den kleinsten Teil des Ihnen zur Verfügung stehenden Geldes für eine Spende an Auf 1 investieren. Und während wir nun sogleich über die Gesundheit unserer Kinder sprechen, lohnt sich noch ein ganz kurzer Blick auf die politische Realität. Die deutsche Bundesregierung plant, ihre Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren massiv zu erhöhen. Nach dem aktuellen Finanzplan soll der Verteidigungsetat bis 2030 auf rund 183 Milliarden Euro pro Jahr anwachsen. Fast jeder dritte Euro des Bundeshaushalts würde dann in Verteidigung fließen. Das ist die offizielle Planung der Bundesregierung. Gleichzeitig erleben wir eine völlig andere Realität im Gesundheitswesen. Ich frage mich deshalb, sind die politischen Prioritäten noch die richtigen? Investieren wir genügend in die Gesundheit unserer Kinder, in Prävention, in Forschung, in Aufklärung? Oder reagieren wir erst dann, wenn Krankheiten bereits entstanden sind? Für mich ist auch das eine der wichtigsten gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit. Meine heutige Gesprächspartnerin ist für das Interview mit Auf 1 sowie einem Vortrag in der Schweiz eigens aus den USA eingeflogen. Mary Holland ist Juristin und Präsidentin von Children's Health Defense, einer amerikanischen Organisation, die sich für die Gesundheit von Kindern, medizinische Transparenz, informierte Einwilligung und Bürgerrechte im Gesundheitswesen einsetzt. International bekannt wurde die Organisation insbesondere während der Corona-Pandemie, weil sie sich kritisch mit Impfprogrammen, der Arzneimittelsicherheit und staatlichen Gesundheitspolitiken auseinandergesetzt hat. Genau deshalb ist Children's Health Defense bis heute äußerst, wie heißt es doch so schön, umstritten. Befürworter sehen darin eine wichtige Stimme für Transparenz und kritische Debatten. Kritiker werfen der Organisation vor, wissenschaftliche Erkenntnisse zu Impfungen und anderen Gesundheitsthemen in Frage zu stellen. Unabhängig davon gilt, nur wenn wir unterschiedliche Positionen anhören, können wir uns eine eigene Meinung bilden. Und genau dazu möchte ich Sie jetzt einladen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Mary Holland.
Mary, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und dass ich mit Ihnen dieses Gespräch über eines der wichtigsten Themen unserer Zeit führen darf.
Herzlichen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Mary, wenn Sie auf die Gesundheit unserer Kinder blicken, sind Sie dann eher optimistisch oder besorgt?
Ich bin beides. Ich bin sehr besorgt. Kinder in den Vereinigten Staaten und weltweit leiden an chronischen Erkrankungen. Allergien, Asthma, Diabetes, Krebs, ADHS, Autismus. Und das ist nur eine kurze Liste. Ich bin aber auch optimistisch, denn ich glaube, dass das meiste, was schiefläuft, menschengemacht ist. Wir können das ändern.
Welche Entwicklungen bereiten Ihnen am meisten Sorgen?
Am meisten beunruhigt mich der US-Impfplan für Kinder, der schon beginnt, wenn das Baby noch ein Fötus im Mutterleib ist. In den USA werden 4 Impfungen für Schwangere empfohlen. Die meisten Babys werden dort direkt nach der Geburt geimpft. Jeder. Sie enthalten Aluminium oder giftige Metalle. Wir schaden Kindern. Das muss aufhören.
Wo sehen Sie systemische Probleme im Umgang mit Kindergesundheit?
Also, ich halte dieses globale Impfprogramm für systemisch fehlerhaft. Es steckt keine echte Wissenschaft dahinter. Es basiert tatsächlich mehr auf Glauben als auf Wissen. Und es gab eine Unterdrückung von Nachforschung, um wirklich zu untersuchen, was da vor sich geht.
Was würden Sie Eltern raten, die sich überfordert fühlen von widersprüchlichen Informationen?
Ich kann Ihren Schmerz nachempfinden. Das ist verständlich. Ich denke schon, dass es einige hervorragende Bücher gibt. Es gibt ausgezeichnete Materialien, unter anderem auf unserer Webseite und vielen anderen. Die Leute müssen sich weiterbilden. Es ist zu wichtig, um es nicht zu tun.
Wo liegt auch Verantwortung bei den Eltern selbst, jenseits von Politik und System?
Letztlich tragen die Eltern die volle Verantwortung für ihre Kinder. Daran gibt es absolut keinen Zweifel. Doch ohne ausreichende Informationen ist das wirklich sehr schwer. Wir bei Children's Health Defense sind fest von der Notwendigkeit einer aufgeklärten Einwilligung überzeugt. Und leider ist vieles von dem, was im Bereich der Impfungen geschieht, aber auch bei anderen Dingen wie drahtloser Strahlung, wie was in unseren Lebensmitteln enthalten ist, nicht wirklich aufgeklärt. Wir wissen noch nicht alles, was wir müssten, vor allem nicht, wie es Kinder beeinflusst.
Mary, eine spannende Frage ist auch, wie könnte ein Gesundheitssystem aussehen, das wirklich im Interesse der Kinder arbeitet?
Ich denke, es wäre eine Welt mit kaum oder gar keinen Kinderimpfungen. Familien würden ermutigt, echte statt hochverarbeiteter Lebensmittel zu essen, die heute den Großteil der Kindernahrung ausmachen. Ich glaube, es wäre eine Welt, in der wir die Gefahren von Bildschirmen für kleine Kinder verstehen würden. Durch Computer, Tablets und Handys. Sie sehe ganz anders aus als die Welt, in der die meisten Kinder heute aufwachsen.
Wenn Sie, Mary, eine einzige Entscheidung für die Zukunft der Kinder treffen könnten, welche wäre das?
Ich persönlich würde Kinder nicht impfen lassen. Infektionskrankheiten sind nicht die wahre Gefahr. Chronische Leiden, neurologische Schäden und Autoimmunerkrankungen sind das eigentliche Problem. Könnte ich eine Sache ändern, würde ich das Impfen von Kindern stoppen. Wir respektieren die Entscheidungen der Menschen. Wenn sich also Leute impfen lassen wollen, wir würden dem absolut nicht im Wege stehen. Aber ich glaube wirklich, dass das eines der wertvollsten Dinge wäre.
Mary, Sie sprechen auch sehr oft von Gesundheit als Freiheitsfrage. Was meinen Sie damit konkret?
Also, wenn wir keine Freiheit haben, wenn wir nicht die volle Selbstbestimmung über unseren eigenen Körper haben, welche Freiheit haben wir dann überhaupt? Es ist elementar, die Kontrolle über den eigenen Körper zu haben. Und was eine Impfpflicht bei Kindern bewirkt, aber auch was der gesamten Weltbevölkerung während Covid widerfahren ist, ist einem die wahre Freiheit über den eigenen Körper zu nehmen. Das ist katastrophal für die Freiheit.
Gehen wir mal auf die politische Ebene. Wo sehen Sie aktuell die größten Eingriffe in gesundheitliche Selbstbestimmung?
Ich denke, die WHO ist zu einer Bedrohung für die Gesundheit jedes Einzelnen weltweit geworden. Es gibt Bereiche, in denen die Erfassung globaler Daten sehr nützlich ist. Aber meiner Ansicht nach muss es in der Medizin um den Einzelnen gehen. Das oberste Gebot muss sein, diesem Einzelnen nicht zu schaden. Doch stattdessen haben wir uns hin zu diesem Modell der Bevölkerungsgesundheit entwickelt. Wir haben uns dem Utilitarismus zugewandt und akzeptieren mittlerweile, dass Einzelne für das höhere Wohl zu Schaden kommen und sterben. Ich halte das für grundlegend falsch.
Interessant ist auch die Balance zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung. Wie definieren Sie diese?
Nun, ich halte das für eine wirklich wichtige philosophische Frage, die gründlich debattiert werden muss. Momentan findet diese Debatte nicht statt. Es gibt bestimmte Dinge, bei denen es natürlich einen kollektiven Zwang geben muss, bei Steuern, bei Verkehrsregeln, bei vielen verschiedenen Dingen. Aber wenn wir durch kollektive Zwangsmaßnahmen das Leben Einzelner aufs Spiel setzen, dann sollte das meiner Meinung nach nur in einem, wenn überhaupt, kriegsähnlichen Kontext geschehen. Wir sollten nicht das Leben kleiner Kinder im Kampf gegen Infektionskrankheiten aufs Spiel setzen, was wir jedoch weltweit tun. Das ist falsch.
Kritiker werfen Ihrer Organisation vor, Ängste zu schüren. Wie begegnen Sie diesem Vorwurf?
Ich muss eigentlich lachen. Wissen Sie, wir leben in einer Ära der Panikmache durch die Regierung, die Medizin, die Medien, rund um Infektionskrankheiten. Masern bringen dich um. Wir sind es doch gar nicht, die hier die Angst schüren. Ich glaube, wir leben in einem Umfeld der Angst. Aber ehrlich gesagt, haben sie eine größere rationale Angst vor Verletzungen durch Impfstoffe als vor dem Tod durch Masern. Ich denke also, wir sprechen hier von rationalen Bedenken. Und wir möchten die Menschen darüber aufklären, worüber man sich rationalerweise Sorgen machen sollte.
Lassen Sie uns mal die internationale Perspektive betrachten. Welche Unterschiede sehen Sie zwischen Europa und den USA im Umgang mit Gesundheitspolitik?
Es gibt interessante Unterschiede. In mancher Hinsicht ist Europa den Vereinigten Staaten also weit voraus. In Europa gibt es etwa 400 Zusatzstoffe in Lebensmitteln, die eigentlich keine Lebensmittel sind. In den USA sind es 40.000. In mancher Hinsicht ist der Impfplan in Europa weniger intensiv als in den Vereinigten Staaten, wo er extrem intensiv ist. Soweit ich weiß, gibt es in Europa mehr Bedenken hinsichtlich der Mobilfunkstrahlung für kleine Kinder als in den Vereinigten Staaten. Es ist also ein gemischtes Bild. In mancher Hinsicht waren die Corona-Maßnahmen in Europa meiner Meinung nach intensiver und damit in vielerlei Hinsicht schädlicher für Kinder als in den USA. Wir leben in einem globalen Gesundheitsumfeld. Was in Europa passiert, geschieht auch in den USA und umgekehrt. Deshalb sind Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und der Austausch über Entwicklungen so wichtig.
Was läuft aus Ihrer Sicht aktuell grundlegend falsch im System?
Nun, ich denke, grundsätzlich schenken wir dem Einzelnen zu wenig Aufmerksamkeit. Unsere Gesundheitspolitik ist sehr kollektivistisch geprägt.
Was kann Ihrer Meinung nach jeder einzelne Mensch konkret tun, um wieder mehr Kontrolle über seine Gesundheit zu bekommen?
Ich denke, Bildung ist der erste Schritt. Und dann denke ich, dass es sehr bestärkend ist, sich für eine Sache einzusetzen und sich mit anderen zusammenzuschließen, die die gleichen Ansichten teilen. Und es steht außer Frage, dass Menschen den Unterschied gemacht haben. Die Corona-Maßnahmen waren auf unbestimmte Zeit ausgelegt. Die Spritzen, waren auf unbestimmte Zeit alle 4 Monate vorgesehen.
Die nächste Frage ist möglicherweise eine sehr schwierige für dich, aber dennoch will ich dich fragen, wovor hat das System am meisten Angst? Dass ihr am Ende vielleicht erfolgreich seid?
Ich glaube, das System fürchtet sich am meisten vor der Schuld. Ich glaube, dass das System Menschen verletzt und tötet, und das wissen sie. Und sie haben Angst, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden.
Mary, was würde wohl passieren, wenn ab morgen völlige Transparenz herrschen würde?
Die Dinge würden sich drastisch ändern. Die Menschen hätten das Wissen, das sie brauchen, und sie würden gute Entscheidungen treffen.
Auf der Zielgeraden unseres Gesprächs habe ich eine weitere herausfordernde Frage für dich, die ich dir aber unbedingt stellen möchte. Wie zufrieden sind Sie mit der Politik Ihres Präsidenten Donald Trump?
Als Organisation beziehen wir grundsätzlich keine politischen Stellungnahmen. Ich bin dankbar, dass er Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister ernannt hat. Ich glaube durchaus, dass Kennedy einige wichtige, positive Beiträge geleistet hat. Insgesamt ist es aus meiner persönlichen Sicht ein gemischtes Bild.
Robert F. Kennedy hat seine Kandidatur bei der letzten Wahl zum Präsidenten offiziell zurückgezogen, um Donald Trump zu unterstützen. Besteht die Möglichkeit, dass Robert vielleicht bei der nächsten Wahl wieder antritt?
Es ist möglich. Alles ist möglich. Es ist sicherlich möglich. Ich weiß es nicht.
Und meine letzte Frage, was ist die eine Botschaft, die Sie interessierten Eltern am Ende dieses Gesprächs gerne mitgeben möchten?
Meine Botschaft wäre, hör auf dich selbst. Du bist der Experte für deine Gesundheit und die Gesundheit deiner Kinder. Regierungen lügen dich an. Die Pharmaindustrie lügt dich an. Die Medien lügen dich an. Du bist es dir selbst schuldig, deiner Intuition zu vertrauen. Recherchiere selbst. Es lohnt sich. Es gibt nur wenige Dinge, die für uns alle wichtiger sind als unsere eigene Gesundheit und die unserer Kinder.
Aber manchmal frage ich mich schon, wo die Intuition geblieben ist.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir hören gar nicht mehr so sehr auf unser Inneres. Ich glaube, wir als Kultur fördern Meditation, Gebet, stille Momente nicht mehr. Aber ich glaube, wenn die Menschen sich selbst diese Erlaubnis geben, dann kommen die Antworten.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Mary, dass Sie hier waren und Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Danke für Ihre Arbeit und alles Gute.
Und unseren Zuschauern sei an der Stelle gesagt, haben Sie genau hingehört, Intuition ist es, in uns reinhören, in uns rein spüren, aber auch die Verantwortung übernehmen. Sich Wissen zu holen ist eine Hohlschuld. Wir dürfen uns informieren, gerade wenn es um unsere Kinder geht und um deren Zukunft. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir solche Menschen wie jetzt heute Mary Holland oder zuletzt Brian Hooker eine Bühne geben, um das zu sagen, was sie in den Systemmedien nicht hören und nicht lesen. Das sind die wertvollen Informationen, von denen sie wissen, sie können in den entscheidenden Augenblicken tatsächlich Leben retten. Erinnern Sie sich an die Corona-Zeit, wie wichtig die unabhängige Aufklärungsarbeit war. Und wir sind überzeugt davon, mit allen unabhängigen Experten, das hat vielen Menschen eine bessere Zukunft beschert. Und stellen Sie sich einfach die Frage, kennen Sie jemanden, der es bereut, sich nicht impfen hat zu lassen? Ein wichtiger Aspekt. Ich danke Ihnen vielmals, liebe Zuschauer, wenn Sie auch nach dieser Sendung wieder einmal sagen, Auf 1 macht eine großartige Aufklärungsarbeit, die wir mit einer kleinen, aber feinen Spende unterstützen. Sie wissen, wir leben nicht von Zwangsgebühren, sondern ausschließlich von Ihren Wohltaten. Und ich hoffe, Sie haben nach dieser Sendung wieder ein kleines bisschen von dem Geld, was Ihnen zur Verfügung steht, übrig für Ihren Lieblingssender. Und eine zweite Bitte habe ich noch am Ende dieser Sendung. Ich glaube, dass auch hier und heute wieder wertvolle Informationen beinhaltet waren, die es wert sind, geteilt zu werden. Insbesondere mit jenen in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, die ebenfalls Kinder haben und die sich für die Gesundheit ihrer Kinder wirklich interessieren. Also lassen Sie uns auch diese Sendung wieder ein Stück weit viral gehen, sowohl in Deutsch als auch in Englisch, auf das viele Menschen aufgeklärt werden. Danke einmal mehr für diese großartige Unterstützung Ihnen, liebe Zuschauer. Danke, dass Sie einmal mehr dabei waren in dieser Folge von Thomas Iglinski auf 1. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und vergessen Sie nicht, bleiben Sie mir senkrecht.